Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Es ist auffallend, wie oft und wie nachdrücklich die Liebe in der Bibel im direkten Bezug zur Wiederkunft Jesu erwähnt wird. Norbert Lied greift einige dieser Bibelstellen auf und legt sie in seiner Broschüre Liebe, was uns noch zur Entrückung fehlt, aus, wodurch der Zuhörer von der Liebe angesteckt werden kann. Wer sich von der Liebe erobern lässt, lebt im Sieg. Es gibt nichts Befreienderes, als lieben zu können. Hören Sie heute die Einleitung sowie die Kapitel 1 bis 3 der erwähnten Broschüre von Norbert Lied. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Könnten wir den Ozean mit Tinte füllen und wäre der Himmel eine große Rolle Papier, wäre jeder Halm auf der Erde ein Stift und jeder Mensch ein geschickter Schreiber, würde es, um über die Liebe Gottes zu schreiben, den Ozean austrocknen und die Himmelsrolle könnte den Text nicht fassen, auch wenn sie sich von einem Ende des Himmels zum anderen erstreckte. Aus dem Lied von F.M. Lehmann »Die Liebe Gottes« aus dem Amerikanischen. Einleitung. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt und wir hoffen, dass er bald zurückkehrt. Darum wollen wir natürlich auch bereit sein, wenn er kommt. Bei dieser Bereitschaft denken wir an alle möglichen und wichtigen Dinge, wie zum Beispiel an die persönliche Heiligung, die Wachsamkeit, das Erkennen der Zeichen, das intensive Gebet, das eifrige Bibelstudium, den Kampf für die Wahrheit. Bei all diesen durchaus wichtigen Dingen könnte es sein, dass das Wichtigste untergeht, das aber bei der Bereitschaft, Jesu Rückkehr zu erwarten, ganz oben steht. Die Liebe. Warum kann man mit Bestimmtheit sagen, dass es die Liebe ist, die uns noch zur Entrückung fehlt? Weil wir immer Schuldner der Liebe bleiben. Römer 13, Vers 8 sagt, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat, ist immer unendlich viel größer, als wir je lieben könnten. Deshalb bleiben wir stets Schuldner der Liebe Gottes. Es ist auffallend, wie oft und wie ausdrücklich die Liebe in der Bibel in direktem Bezug zur Wiederkunft Jesu erwähnt wird. Einige dieser Bibelstellen wollen wir nun betrachten und uns von der Liebe anstecken lassen. Hermann Hesse, der Schriftsteller und Nobelpreisträger, sagte einmal, »Weich ist stärker als hart, Wasser stärker als Fels, Liebe stärker als Gewalt.«
Die Liebe ist das Größte, sie leuchtet grenzenlos, sie fasst das Allerkleinste und ist unendlich groß.
Kapitel 1 Liebe als Bereitschaft zur Wiederkunft Jesu. In Philipper 1, die Verse 8 bis 10 lesen wir, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Die Liebe will uns dahin bringen, ohne Anstoß zu sein auf den Tag des Christus. Die Liebe soll unsere Erkenntnis und unser Urteilsvermögen prägen. Erkennen und urteilen ohne Liebe wirken hart und richtend. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt Philipper Kapitel 1, die Verse 8 bis 10 so. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an euch, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Für eine Hochzeit, wo sich Mann und Frau begegnen, ist die Liebe das Ausschlaggebendste. Viele Dinge sind wichtig. Die Wohnung zum Beispiel, die Einrichtung, das Brautkleid, das Fest, die Erledigung der gesetzlichen Bestimmungen. Aber das wäre alles ohne Bedeutung, wenn die Liebe fehlen würde. Es macht immer Freude zu sehen, wenn sich zwei junge Menschen gefunden haben und sich in der, mit der und durch die Liebe auf eine gemeinsame Zukunft freuen und vorbereiten. Noch schöner ist es, wenn die Liebe zueinander über die Jahre sogar wächst. Sie nimmt vielleicht andere Formen an, aber sie ist inniger geworden. Wenn Jesus kommt, wir ihm entgegengehen und mit ihm in der Ewigkeit vereinigt werden, dann ist die Liebe das höchste Kriterium. Und darum ist es so wichtig, dass die Liebe heute schon zunimmt. Wir können die Liebe zu Jesus von der Liebe zu unseren Mitmenschen gar nicht trennen. Wer Jesus liebt, der liebt auch seinen Nächsten. Und wer Jesus noch mehr liebt, der wird auch seinen Nächsten noch mehr lieben. Jemand, der Jesus liebt, kann außer der Sünde nichts hassen. Sind wir darauf aus, dass unsere Liebe noch mehr und mehr überströme? Weil wir ja nie genug lieben können? Ist uns das ein inneres und ernstes Bedürfnis, ein Verlangen, ein Bestreben und eine Sehnsucht, wie Paulus sie hatte? Tun wir alles beiseite, was die Liebe verdunkeln oder betrüben könnte? Man sagt ja auch, die Liebe ist wie die Sonne, sie scheint immer, aber Wolken können sie verdecken. Darum sollten wir darauf bedacht sein, alles wegzuräumen, was unseren Nächsten betrübt. Die Liebe soll durch nichts verdeckt werden. Unser ganzes Leben sollte von der Liebe bestimmt sein, denn wer sich von der Liebe bestimmen lässt, bewahrt sich davor, sich gegen seinen Nächsten zu versündigen. Albert Schweitzer sagte: Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
Liebe ist das Größte, sie leuchtet grenzenlos, sie fasst das Allerkleinste und ist unendlich groß.
Kapitel 2: Seine Erscheinung liebhaben. In 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 7 und 8 lesen wir: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Hier lohnt es sich, verschiedene Übersetzungen zu zitieren. Die Menge-Übersetzung sagt, die sein Erscheinen liebgehabt, das heißt, mit Liebe erwartet haben. Die Einheitsübersetzung sagt, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Die Gute-Nachricht-Bibel sagt, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Die Neues-Leben-Übersetzung sagt, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Roland Werner übersetzt, sondern all denen, die voller Liebe auf sein Erscheinen warten. Und Muhl schreibt zu 2. Timotheus 4, die Verse 7 und 8, Ja, für wahr, und nicht nur mir, sondern auch allen, die ihre ganze Liebe auf seine Erscheinung gerichtet haben. William Carl schrieb in Fest und Treu, Drei eindrückliche Gleichnisse in der Endzeitrede des Herrn veranschaulichen, welche falschen Reaktionen es auf den scheinbaren Verzug seines Kommens geben kann. Da ist von einem bösen Knecht die Rede, der ausgiebig feiert und sogar seine Mitknechte schlägt, und von einem faulen Knecht, der sich weigert zu arbeiten. Und das Gleichnis von den 10 Jungfrauen zeigt anhand der Eingeschlafenen, dass Schläfrigkeit vielleicht die größte Gefahr ist, wenn wir auf unseren Herrn warten. Aber ist es nicht lieblos und verletzend, die versprochene Ankunft des Geliebten zu vergessen? Das Nachkriegsdrama »Draußen vor der Tür« von Wolfgang Borchert gibt einen erschütternden Einblick in die Gefühle dessen, der wiederkam, aber nicht mehr erwartet wurde. Nichts ist schlimmer, als im Herzen derer gestorben zu sein, die man liebt. Wie sehr schätzt Jesus es daher, wenn wir ihn sehnlich erwarten? Was ist das Gegenstück zur Liebe gegenüber der Erscheinung Jesu? Es wird direkt im Anschluss aufgeführt. Wir lesen in 2. Timotheus 4, die Verse 8 bis 10. Die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Hierbei geht es nicht um ein gelegentliches Stolpern über die Schlingen der Welt, in der man sich im Grunde genommen nicht zu Hause fühlt. Wobei auch das Sünde ist und nicht entschuldbar, aber vergebbar. Sondern es geht um ein regelrechtes Liebgewinnen dieser Weltzeit. Man ist in die Welt zurückgegangen und fühlt sich in ihr wieder zu Hause. Wer die Welt und die Dinge der Welt lieb gewinnt, verliert dementsprechend die Liebe für die Wiederkunft Jesu. Ja, vielleicht hat er sogar Angst davor und wehrt sich dagegen. Stellen wir uns die Frage und prüfen unser Herz, wo die Gefahren für uns liegen, die Welt und das Weltliche zu lieben, wo uns vielleicht schon die Welt eingeholt hat und wir wieder in ihre Fängen geraten sind. Die Ausrichtung des Paulus. Paulus stellt Folgendes in Zusammenhang. Wir lesen in 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Von Anfang bis zum Ende war das ganze Leben des wiedergeborenen Paulus sein Dienst, seine Hingabe, sein Kampf und Einsatz, sein Glaube, ausgerichtet auf und motiviert vom Blick auf die Wiederkunft Jesu. Paulus hat sich danach gesehnt, danach ausgestreckt. Das war der Antrieb seines Lebens und Dienstes. Er war verliebt in die Wiederkunft Jesu. Wenn jemand in etwas verliebt ist, wird ihn das beherrschen. Sei es nun die Liebe zu einer Sache, Hobby, Motorrad, Sammlung und so weiter. Oder die Liebe zu einer Person, einer Freundin, einem Freund, einem Ehepartner. Man wird sich viel damit beschäftigen, Tag und Nacht daran denken, sich darum bemühen, sich darum kreisen. Wir dürfen auch verliebt sein in die Wiederkunft Jesu. Leo Tolstoi hat einmal gesagt, man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden, aber mit Menschen kann man nicht ohne Liebe umgehen.
Die Liebe ist das Größte, sie leuchtet grenzenlos, sie fasst das Allerkleinste und ist unendlich groß.
Kapitel 3: Die Liebe als Beurteilung bei der Wiederkunft Jesu. In 1. Thessalonicher 3, die Verse 12 bis 13 lesen wir nach der neuen Genfer Übersetzung. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist, wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Dieser Text spricht über vier Dinge. Erstens, die Liebe zu den Gläubigen. Zweitens, die Liebe zu allen Menschen. Drittens, die Liebe als Mittel zur Heiligung. Viertens, die Liebe als Beurteilung, wenn Jesus wiederkommt. Erstens, die Liebe zu den Mitchristen. Die Liebe unter Christen zueinander sollte auf Steigerung angelegt sein. Sie soll wachsen und überströmen. Überströmen heißt, dass es kein Vollmaß gibt. William MacDonald schreibt, es gibt immer die Möglichkeit, Gutes zu verbessern. Die Aufforderung zur Liebe war das größte Gebot, das der Herr Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gab. Wir lesen in Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist es nicht so, dass oft die Liebe unter Christen mit der Zeit eher nachlässt, als dass sie zunimmt? Zweitens, die Liebe zu allen Menschen. Wir sollen nicht nur die lieben, die uns lieben, nicht nur die, die zu uns gehören, sondern alle Menschen, auch die Außenstehenden und auch diejenigen, die uns keine Liebe entgegenbringen, sogar unsere Feinde. Die Liebe ist das größte Argument des Christentums. Sie hat die stärkste Durchschlagskraft, die mächtigste Überzeugungskraft und ist eine Waffe, die keine Religion oder Ideologie sonst zu bieten hat. Mit den Waffen der Liebe wurden größere und weitreichendere Siege errungen, als es mit liebloser Härte je hätte geschehen können. Ein Schwerverbrecher, der im Gefängnis saß, wurde regelmäßig von einem Seelsorger besucht. Der Verbrecher war hart, abweisend und gewalttätig. Nach 17 Jahren brach er zusammen und bekannte unter Tränen: »Seit 17 Jahren bin ich nun zu Ihnen wie ein Teufel und Sie haben mich immer als Menschen behandelt. Nun will ich auch ein Mensch werden.« Wir sagen nichts gegen ein gerechtes, der Straftat angemessenes Urteil. Aber was Zuchthaus und Gitterstäbe nicht fertig brachten, gelang durch die Liebe. Die Schweizer Gratiszeitung 20 Minuten berichtete einmal unter dem Titel »Der Lebensretter vom Todesfels«: Don Ritchie ist 84 Jahre alt. Seit bald 50 Jahren wohnt er in der unmittelbaren Nähe eines Felsens, den man The Gap nennt. Über Sydney hinaus ist dieser nicht nur bekannt für die Aussicht, die man von ihm aus genießen kann. Vor allem gilt The Gap als Magnet für lebensmüde Menschen. Laut express.de stürzen sich jedes Jahr rund 50 Menschen vom Felsvorsprung vor Ritchies Haustür in den Tod. Dies lässt der Rentner natürlich nicht einfach so geschehen. Jedes Mal, wenn er einen möglichen Todeskandidaten sehe, schlüpfe er in die Schuhe und gehe die paar Schritte zum Felsen hinüber. Seine Taktik, die darin besteht, den Lebensmüden anzulächeln und auf eine Tasse Tee einzuladen, hat in den letzten 50 Jahren schon rund 160 Mal gewirkt. Doch trotzdem fühlt sich Ritchie nicht als Held. »Denn ich habe ja mehr springen sehen, als ich retten konnte«, sagt Ritchie traurig. Aber er versuche es weiter. Dieser Artikel könnte auch die Überschrift tragen: Was die Liebe vermag. Wir wollen doch Menschen in das ewige Leben hineinretten. Von Ritchie können wir einiges lernen. Dieser Mann kam nicht mit Warnschildern, Geschrei oder Drohungen auf die Lebensmüden zu, sondern mit einem Lächeln, einer Tasse Tee und netten, auferbauenden Worten. Spurgeon soll gesagt haben: Wer nicht liebenswürdig und freundlich sein kann, soll meinetwegen Totengräber werden, denn auf die Lebenden hat er keinen Einfluss. Ganz sicher bedeutet die Liebe nicht, dass wir die Sünde gutheißen oder tolerieren. Aber Ablehnung erfahren viele Menschen schon genug. Wie viel könnten wir erreichen, wenn wir unseren Nachbarn, den Arbeitskollegen und anderen Mitmenschen nicht die fromme und ablehnende kalte Schulter zeigen, sondern sie beispielsweise zu einer Tasse Kaffee einladen würden? So ist schon manches eiskalte Herz geschmolzen, das durch fromme Mahnungen nur noch kälter geworden ist. Drittens, die Liebe als Mittel zur Heiligung. Was uns selbst betrifft, so bewirkt die tätige Liebe Heiligung. 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 13 sagt nach der neuen Genfer Übersetzung: Wir bitten ihn, euch auf diese Weise, durch die Liebe, innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt. Und die Schlachter 2000 sagt: Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater. Es ist bemerkenswert, dass Gott die praktische und vom Heiligen Geist gewirkte Liebe als Voraussetzung und Mittel einsetzt, unsere Herzen zu stärken, untadelig zu machen und zu heiligen. Eine Heiligung ohne Liebe ist unvorstellbar. Die Liebe ist die Krönung der Heiligung. Die Liebe wird ja auch als das Band der Vollkommenheit beschrieben. Kolosser 3, Vers 14 sagt uns: Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe festigt den Charakter. Die Liebe drängt zur Hingabe. Die Liebe treibt in die Nachfolge. Die Liebe hört zu. Die Liebe teilt sich mit, will Gemeinschaft, Kommunikation. Und die Liebe will auf gar keinen Fall betrüben. Und das Größte ist, die Liebe wirkt Christusähnlichkeit. Viertens, die Liebe als Beurteilung. Das alles zusammen wird ein wichtiges Kriterium sein am Tag Jesu Christi. 1. Thessalonicher 3, Vers 13 sagt, vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Bedeutet das, dass wir auf dieser Erde warten müssen, bis Jesus am Ende der Trübsal in Herrlichkeit mit seinen Heiligen wiederkommt? Ich meine nicht. In 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 8 heißt es, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Hier wird das Wort Offenbarung, Apokalypse, benutzt. Paulus erklärte den Gläubigen damals, die unter Verfolgung litten, dass sie zusammen mit den anderen Gläubigen und den Engeln seiner Macht bei der Offenbarung des Herrn am Ende der Apokalypse mit ihm erscheinen werden. Das bezieht sich auf die Ereignisse, die in Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16 beschrieben werden. Man vergleiche in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird, in 2. Thessalonicher 1, Vers 8, mit Offenbarung 19, Vers 12 und 15, wo steht, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Doch in 1. Thessalonicher 3, Vers 13 ist nicht von der Offenbarung der Apokalypse die Rede, sondern von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen vor unserem Gott und Vater. In Vers 12 und 13 heißt es dann, in der Liebe, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Es scheint hier um die Wiederkunft Jesu zur Entrückung zu gehen. Wenn die Thessalonicher und alle anderen Heiligen ins Vaterhaus vor Gott dem Vater gebracht werden. Das stimmt überein mit der Aussage Jesu aus Johannes 14, Vers 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Was geschieht denn bei der Entrückung ins Vaterhaus? Dann werden wir vor Christi Richterstuhl gestellt und beurteilt, nach 2. Korinther 5, Vers 10 und Philipper 1, Vers 10. Paulus hat im Kapitel vorher in 1. Thessalonicher 2, Vers 19 darauf hingewiesen, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Jesus kommt wieder, um uns in das Vaterhaus zu holen, wo die Heiligen der Gemeinde aller Zeiten offenbar und beurteilt werden. Und dann werden wir mit ihm und allen Heiligen wiederkommen. Und bei dieser Beurteilung ist die Liebe als Ausgangspunkt für unsere Heiligung ein großes Kriterium. Werden wir dann vielleicht zu hören bekommen, dass es uns an geistgewirkter Liebe Gottes gefehlt hat? Dass wohl Erkenntnis da war, Urteilsvermögen, ein Entgegentreten gegen die Sünde und viel aufrichtige Anstrengung, aber zu wenig Liebe? Philipper 1, Vers 9 und 10 sagt, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, die Liebe gibt mir alles, und wo die nicht ist, dresch ich Stroh.
Glück.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus der Broschüre »Liebe, was uns noch zur Entrückung fehlt« von Norbert Lied hörten Sie soeben die Einleitung sowie die Kapitel 1 bis 3. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.